sobald dein Average Sales Cycle über 30 Tage geht, und ich meine inklusive große Kunden, hast du ein massives Problem, nämlich dass dein Sales-Durchsatz dramatisch darunter leidet. Das Lustige ist, dass die Sales-Cycle-Länge ist vielleicht nicht besonders intuitiv, aber es ist eine direkte Funktion von wie viel du verkaufen kannst. Das, wie gesagt, mag unintuitiv klingen, sehe ich aber jedes Mal, je kürzer der Sales-Cycle ist, desto mehr Volumen kriegt Sales auch gehandelt. Auch wenn es sie natürlich nichts kostet, 5 Wochen zu warten, aber es ist einfach, du wartest nicht gleichzeitig auf 500 Leute. Und das heißt, dass eine dieser Founder-Led-Sales-Initiativen sein sollte, okay, Sales Cycle, wie kriege ich den so kurz wie irgendwie möglich?
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute ein gern gesehener Gast, Paul Müller, einer der Gründer von Adjust. Kennt man vielleicht, weil sie für einige Schlagzeilen gesorgt haben in 2021, als die Firma für 1,2 Milliarden verkauft wurde. Eine der wenigen Firmen, die so eine Unicorn-Bewertung dann auch materialisiert haben, muss man frecherweise sagen, gerade aus so 2020, 2021 Zeiten. Wir haben schon ein paar Mal gesprochen, das erste Mal, sowas braucht es wirklich, um so eine Milliardenfirma eigentlich mal zu bauen. Wir haben drüber gesprochen, Cloud oder nicht Cloud und warum das für euch keinen Sinn gemacht hätte und ihr eher nicht in der Cloud gebaut habt. Wir haben drüber gesprochen, wie finde ich als Gründer eigentlich heraus, ob mein technischer Co-Founder oder Builder, also kann jegliche technische Funktion haben in dem Moment oder auch Product-Funktion, wirklich zu mir passt und wirklich auch mitskalieren kann, auch aufgrund deiner Erfahrung, weil du warst selbst CTO der Firma, dann später in die CEO-Rolle gegangen, aber eigentlich eher der technische Co-Founder. Und heute sprechen wir über das Thema Vertrieb und hören uns mal so ein bisschen an, wie das bei euch eigentlich gelaufen ist und was du siehst, was vielleicht auch Earlier Stage Startups nicht so gut machen. Denn du auf der einen Seite sehr viele Angel-Tickets gemacht in der Zwischenzeit und du bist als Partner bei Ivor mit eingestiegen. Einer, ich sage jetzt mal Fellowship, weil, also ich hänge da selber auch mit drin, Advisory mit dem CEO und Gründer, mit Daniel Dippold, den wir beide sehr schätzen, und wir gerade so ein bisschen noch reframen, was genau ist es jetzt, wie wir es nach draußen bringen, aber aktuell Fellowship eigentlich erstes Ticket, First Check Investor. So, und das kriegst du sehr früh und dadurch siehst du auch sehr früh, was Teams machen und was sie richtig machen, was sie falsch machen. Und ein Thema, als wir letztens telefoniert haben, war, hey, das ganze Thema Sales, da gibt's so ein paar Sachen, über die sollte man mal sprechen. Dazu kommen wir gleich. Paul, herzlich willkommen zurück bei Unicorn Bakery.
Ja, vielen Dank, und ich verstehe zwar nicht, warum du mich immer wieder einlädst, aber gut, meinetwegen. Nein, ich habe bei, wie du schon gesagt hast, bei Ivor haben wir halt ein paar Themen, die sich lustigerweise immer wieder wiederholen und wo ich mich selber auch so ein bisschen drin finde in der Position, die die Founder da einnehmen, weil ich es halt eben selber einfach auch genauso erlebt habe als der Produktguy, der das Ding gebaut hat. Du bringst dein Baby so zum Product-Market-Fit und hast jetzt so lange getüftelt, bis einer sagt, okay, da gebe ich dir Geld für. War bei uns erstaunlicherweise ein bisschen anders. Wir hatten halt unglaublich viel Glück und haben einen absoluten Monster-Seller. Direkt am Anfang, war einer unserer allerersten Hires, also der hat auch wirklich den großen Unterschied gemacht. Also da nochmal Shoutout an der Stelle. Aber das Wertvollste, was er uns beigebracht hat, ist halt eben, dass erstaunlicherweise, und ich sage das als derjenige, der da Tag und Nacht gesessen hat, das Produkt gebaut hat und gebabyt hat, your product doesn't matter. Das bessere Produkt wird nicht gewinnen, sondern es geht darum, hast du den Product Market Fit und kannst du es verkaufen? Weil ich habe jetzt in den letzten paar Wochen mehrmals die Frage gekriegt, ab wann ist ein guter Punkt anzufangen, unser Produkt zu verkaufen? Dann sage ich, gestern. Wir haben unser Produkt verkauft, wir haben unsere erste Rechnung geschickt im September und haben unser Dashboard geschickt im Januar. Also hatten wir Kunden, die uns sozusagen schon 4 Monate lang bezahlt haben, bevor sie überhaupt jemals ein Produkt in der Hand hatten. Ich sage, das ist doch das viel optimalere Problem als andersrum. Du hast jetzt deinen Traumzauberbaum in deinem Elfenbeinturm da von Hand zusammengeklöppelt und sagst, das ist er, das ist das perfekte Produkt, das ist es, wird nie besser werden, und stellst dann fest, dass die Leute es total doof finden. Es ist viel einfacher, loszugehen, irgendwas zu verkaufen und dann zu schauen, was ist eigentlich die Frage. Und um da so ein bisschen zurückzukommen, ist halt eben für mich einer dieser neuen Buzzwords, die mich so ein bisschen schmunzeln lassen, immer dieses Founder-Led Sales. Und da hatte ich dann so einen Founder, der kommt und sagt, hey, think of doing Founder-Led Sales. Ich so, as opposed to what? No Sales? Weil ganz ehrlich, außer dein Startup verkauft irgendwas so Commodity-mäßiges, dass es wirklich schon fertig ausgebildete Seller gibt, das zu verkaufen. Das war bei uns damals bei den Mediennetzwerken so. Also diese ganzen Ad-Networks, die konnten halt leicht Seller finden, weil es gab irgendwie 1000 Seller, die Ad-Network-Zeug verkauft haben. Anderer Sticker drauf, fertig so. Aber jedes Startup, wo wir investiert sind, ist das Produkt so, dass es eine bestimmte Komplexität hat, die irgendwie erklärt werden muss, die dem Kunden erklärt werden muss, wo sozusagen die Value Proposition vom Kunden erklärt und andersrum auch erst einmal rausgefunden werden muss. Und da kannst du nicht einfach irgendeinen Stranger Dude hiren und dem sagen, hier, viel Glück, geh mal los und verkauf das mal. Der Einzige, der das verkaufen kann, bist du als Founder. Und vor allen Dingen, und das ist halt für mich immer ein ganz großes Thema, ist auch der technische Co-Founder. Weil die verstecken sich dann ganz gerne, sagen, ach nee, das ist nicht mein Topic, da bin ich nicht drinne, das macht der andere und so. Ne? Get out of your comfort zone. Dieses da sich so einigeln und sagen, das ist nicht mein Problem. Eine dieser Sachen, über die wir uns ja auch schon unterhalten hatten, die du als Founder immer wieder machen musst, ist immer wieder aus deiner Komfortzone rauskommen, immer wieder pushen. Ich war bei so unfassbar vielen Sales-Meetings, gerade am Anfang, immer dabei, zum einen, um zu checken, was sagt der Seller eigentlich? Sagt der technisch das Korrekte oder denkt er sich da irgendwas aus oder verkauft er irgendwas, was wir gar nicht bauen? Und auf der anderen Seite zuzuhören, was ist es eigentlich, wo der Kunde sagt, oh ja, das ist es, das will ich haben. Weil es ist immer irgendwas anderes, als du denkst. Du sitzt und fokussierst und fokussierst und der Kunde fragt nach dem dümmsten, trivialsten Kram, den du anbauen könntest, der dich 5 Minuten kostet, der aber für sie einen riesen Value Proposition Unterschied macht. Und das verpasst du komplett als technischer Founder, weil der Seller ist nicht versiert genug zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Diese Adaptation im Kopf zu machen, zu sagen, ah, das ist eine ganz einfache Änderung im Produkt, easy. Sondern für den ist alles, keine Ahnung, kann ich, haben wir nicht, kann ich nicht, so. Und vielleicht schreibt er dir irgendwas auf und sagt, ja, der Kunde hat danach gefragt, so, aber du wirst nie, es gibt nichts so Wertvolles, wie mit deinen Kunden zu reden. Und es klingt lächerlich, dass man darauf hinweisen muss. Aber ich sehe halt immer mehr so Technical Co-Founder, die sich da komplett rausnehmen wollen. Ich sage, dafür ist der andere Co-Founder zuständig, ich muss nicht mit dem Kunden reden. Bad News, ja. Wenn du das wirklich machen willst und wirklich das irgendwo erfolgreich machen willst, wirst du da wohl hingehen müssen. Und dann sagst du, ja, der Sales Pitch ist jetzt in San Francisco. Jo, glaube ich, Frankfurt gehen, glaube ich, 2 oder 3 Maschinen am Tag. München gehen noch 2, 3 Maschinen am Tag. Ne? Ego sind 680 Euro hin und zurück. Viel Spaß. Und da gibt es auch keine Ausreden. Da gibt es auch kein, oh, das passt aber gar nicht. Doch, es passt. Ne? Stell deinen Arsch dahin, beweg dich und hör zu. Und das ist für mich erst einmal der erste Teil, wo ich sage, wenn ich Founder-led Sales höre, denke ich halt immer so, das ist so ein bisschen für mich eher so ein Cop-out zu sagen, naja, das ist so, das so zu abstrahieren als Thema, dass es vielleicht nicht doch wirklich deine Responsibility ist. Aber wessen soll es denn sonst sein? Und wie gesagt, der wichtige Teil ist halt eben auch zu verstehen, nicht jeder wird so viel Glück haben, dass er einen Seller heuern, der irgendwie im ersten Jahr 300 Verträge abschließt. Sondern sehr oft heuerst du einen Seller, so wie unseren zweiten Seller, der eine absolute fucking Dud ist. Und so ein kompletter Idiot, wo du nach 2 Meetings denkst, um Gottes Willen, was habe ich da getan? Und dann musst du aber auch konsequent sein und sagen, okay, ich brauche einen anderen Seller. Der versteht überhaupt nicht, worum es geht. Ja, der hat keine Peilung, der versteht den Hund nicht, der versteht das Produkt nicht, versteht den Markt nicht. Das weißt du aber nur, wenn du in dem Meeting gesessen hast, selber. Und das ist halt eben was so ein bisschen meiner Meinung nach halt abhanden gekommen ist jetzt. Ja, und da würde ich halt den Leuten sagen, hey, geh da hin, hör dir jeden einzelnen Sales Pitch an, bis du sagst, okay, der Seller, der kann das, dem vertraue ich blind. Und dann lässt du den durchlaufen und lässt den seine Meetings machen, aber nicht vorher. Und das führt auch direkt zu dem zweiten ganz großen Thema. Ich glaube, und wie gesagt, ich sage das als der CTO von der Firma, der wichtigste Teil von, also nicht nur B2B SaaS Companies, sondern von den meisten Startups, würde ich ziemlich confident sagen, ist Sales. Und zwar mit großem Abstand. Es ist irgendwann dein größter Kostenpunkt, was auch noch nachher eine ganz spannende Geschichte ist, wo ich vielleicht ein bisschen reingehen wollen würde. Aber es ist eben auch der Punkt, an dem der Gesamterfolg deiner Firma gemessen wird. Es wird niemand kommen und dir eine Trophäe vorbeibringen für, du hast das beste, tollste Produkt. Good for you. Aber wann hat das beste Produkt mal gewonnen? Hat Microsoft das beste Produkt gehabt? Most valuable company in the world, glaube ich gerade. Ich glaube nicht, dass die jemals das bessere Produkt hatten, sondern sie hatten deutlich bessere Sales. Und das ist halt sehr oft so, dass in vielen Spaces das bessere Produkt irgend so ein Nischendasein hat, weil die Leute sich eben versuchen, auf diesem Ding auszuruhen oder sagen, sie haben es sehr spezialisiert und es kann das alles Tolles und das alles Tolles. Es interessiert no one. Du musst es verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wenn du es nicht verkaufst, existierst du nicht, dann ist es keine Firma. Und das ist halt eben, glaube ich, auch so ein Punkt, dieses bedingungslose Umswitchen, dass du sagst, sobald du hast diesen Punkt erreicht in der Firma, okay, ich kann das jetzt verkaufen, dann muss der Soul fucking Focus von dir sein, das an so viele Menschen wie irgendwie möglich zu verkaufen. Ja, wir sind von 2 auf 7 auf so um die 20 Millionen Umsatz gesprungen. Das war nicht schön. Das klingt cool und sagen viele, oh, hätte ich auch gerne. Es ist painful as fuck, weil natürlich das heißt, dass die Company größer wird und du hast plötzlich halt eben, du sitzt nicht und tüftelst morgen ein bisschen, baust heute ein Feature, sondern du hast, weiß ich, 300 angry customer E-Mails, die irgendwelche Sachen von dir wollen, Feature Requests, Kunden, die drohen abzuspringen, wenn du das nicht baust, das nicht machst, das nicht hast, das nicht tust. Und das ist jeden Tag den ganzen Tag so. Also everything is on fire all the time. Aber so muss es sein. Wenn es nicht so ist, dann hast du einfach nicht genug Kunden oder hast auch einfach nicht bewiesen genug, dass Leute dein Produkt kaufen wollen. Es ist ein viel, viel besseres Problem, aus der kommerziellen Perspektive rauszusehen, dass du zu viele Kunden hast, die zu viele Anfragen haben, die du kaum supported bekommst, als du sagst, ich habe das beste Produkt im Markt und meine 20 Kunden sind mega happy mit dem Ding. Ja, congratulations, buddy. Ja, aber das sind erstmal so die, so mal die ersten Basics, wo ich sag, die meisten Founder, die Early Stage sind oder gerade diesen Product Market Fit haben, schalten nicht schnell genug in diesen Modus um.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen einmal, glaube ich, ausklamüsern. Also Founder-led Sales bezieht sich vorrangig auf die Frühphase, meinst du, oder?
Ja, ja, natürlich.
Wo endet das für dich?
Das endet nicht.
Genau, das ist die Frage.
Also das Ding ist halt, es ändert sich. Das heißt, am Anfang sitze ich mit dem Seller da, weil ich wissen will, ob der Seller gut ist, weil ich wissen will, welcher Pitch funktioniert. Auch wenn ich vielleicht selber nicht pitche, aber ich muss verstehen, welcher Pitch funktioniert, weil da würde ich nachher gerne drüber reden. Sales Scaling funktioniert nur, wenn du verstanden hast, warum dein Sales funktioniert. Und das kann nicht sein, ja, der Dude ist gut. Dann kannst du kein Sales skalieren. Wie willst du 100 Seller haben, wenn du hoffst, du hirest 100 Dudes, die korrekt sind, sondern du musst die ausbilden. Das heißt, du willst zuhören, dann willst du vom Kunden hören, was Feedback ist. Später war mein Job ganz oft leider die große Asienrunde. Das heißt, so wunderschöne Plätze wie Chengdu kann ich dringend empfehlen. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Einer der most polluted places in the world. Ist klasse. So ein bisschen wie man denkt, man landet es nachts. Ist aber leider nicht nachts. Ist nur Smog. Weiter nach so Highlights wie Fuzhou, Shenzhen. Dann waren wir Shanghai. Was haben wir gemacht? Seoul, Tokio, Singapur und dann wieder nach Hause. Nicht, weil ich das geil finde. Nicht, weil ich gerne im Flugzeug sitze. Ja, wobei es Essen Korea ist wenigstens gut. Aber der Punkt war, ich habe mit meinen Kunden da gesessen beim Sales Pitch, weil gerade in dem Space, also auch im asiatischen Raum, ist ein großes Zeichen von Respekt ist, wenn einer von den Foundern der Companies kommt, wenn der CTO kommt und die technischen Fragen beantwortet. Und wenn du einen großen Kunden closen willst, die erste China-Tour, die ich gemacht habe, wo ich nach Hause gekommen bin und dachte, den Scheiß mache ich nie wieder. Das ist das Dümmste, was ich jemals gemacht habe. Wo das von Message vom Team kam, just close 1.5 million, ne? When are you coming back? Und so, scheiße, das sieht so aus, als würde ich das nochmal machen müssen. Und das war nachher am Ende immer noch, also bis zu Covid, bin ich ständig Langstrecke geflogen, um halt bei den Kunden da zu sein, Präsenz zu zeigen, Gesicht zu zeigen, ne, bei großen Kunden im Sales Pitch da zu sein, auch bei ganz großen Kunden auch mal in einem Quarterly Business Review aufzutauchen, einfach Präsenz zu zeigen. Weil es einfach in einem Competitive-Markt oft ein entscheidender Faktor sein kann, hast du diese Founder-Attention, ja. Und ja, das ist halt dummerweise dann die Zeit von den wenigen 1, 2, 3 Leuten, die Bude gegründet haben, die dann halt sich einen Flieger klemmen müssen und dahin müssen und sagen, hi, ja, find euch super als Kunden, danke. Selbst wenn du 10.000 Kunden hast, ne? Und das ist halt eben auch was, das heißt, dieses Founder-Sales ist nicht, dass es irgendwann weg ist, sondern es ist so, dein Job ändert sich. Ja? Und ganz großes Thema für mich von Let's Sales ist ein Thema, diese Ausbildung und Upskilling von den Sales-Leuten. Wer bildet die aus? Was wird denen überhaupt beigebracht? Ja? Das muss von den Foundern eins der Core-Topics sein, muss diese Knowledge Transfer Education innerhalb der Company sein. Ja, Just hat eine Sache richtig gemacht, sehr früh großes Education Department aufgebaut, mit also wirklich most elaborate sales training, das ich jemals irgendwo anders gesehen habe. Und das war halt auch eins meiner Topics, wo ich immer wieder geschaut habe, vermitteln wir das richtige Wissen, bringen wir denen die richtigen Sachen bei, sind wir streng genug im Evaluieren und da konstant nachzupushen. Also das ist so ein bisschen für mich so die Story von, okay, ich und der eine Sales Dude gehen zum Kunden zu, ich und meine 120 Seller müssen dieses Jahr 30 Millionen Umsatz schaffen. Aber am Ende des Tages bist du als Founder immer mit involviert.
Ich glaube, einmal ganz kurz, um mal den Zuhörenden eine Möglichkeit zu geben, nochmal besser zu verstehen, was habt ihr eigentlich verkauft? So, also was ist am Ende nochmal die finale Lösung gewesen und in welchen Preis-Ranges? Also was waren so die niedrigsten ACVs und was waren so die höchsten ACVs? Und dann können wir doch, eigentlich müsste man CVs sagen, weil es sind ja keine, die Average Contract Values sind ja dann, ist ja schon noch einer on average. Was sind waren die niedrigen Contract Values, was waren die teuren Contract Values? Sodass man mal versteht, in welcher Range ihr euch eigentlich bewegt habt.
Also wir haben B2B SaaS verkauft, Mobile Marketing Measurement, das heißt so Werbeeffizienzmessung wäre, glaube ich, das beste komische deutsche Wort dafür. ACVs ganz kleinen, wo wir sagen, okay, ne, sag ich mal so semi-Self-Serve von vielleicht 2.000, 3.000 im Jahr bis hin zu mehreren hunderttausend Richtung Millionen im Jahr. Und das sind natürlich so ganz schöne Spannbreite, aber Hauptfokus ist immer so, der Average ACV waren bestimmt irgendwo so zwischen 5 und 10.000. Also das war so der Sweet Spot, wo sich halt Sales ein bisschen drauf konzentriert hat. Also wo es auch Sinn macht, Sales drauf zu schicken. Aber ein sehr technisches Produkt, also dass der Kunde nicht alleine anmachen oder benutzen kann, wo der Kunde geonboardet werden muss. Was zum Glück, der Need und Want war beim Kunden vorhanden, das ist einfach durch eine Marktdynamik so gegeben, aber halt das Onboarding ist eine technische Challenge gewesen, das heißt, wir hatten auch ein extensives Programm an Leuten, die eben Customer Handling machen, dieses ganze Onboarding, Account Executives rübergeben zum Support-Team, sicherstellen, dass ne, der Kunde das Produkt auch akkurat benutzt, sodass es für ihn auch tatsächlich irgendwie ein Value generiert. Also relativ komplexes Produkt, aber halt eigentlich irgendwie in jedem der Apps macht, war potenziell schon mal ein Kunde.
Wie lang sind eure Sales Cycles gewesen?
Das ist eine ganz spannende Frage, weil viele Leute sagen halt zu mir, oh ja, Sales Cycles, wir haben gerade eben das Gespräch gehabt von der Woche, unsere Sales Cycles sind ganz gut, wir haben Sales Cycles von 5 bis 8 Wochen. Ich sage, was verkauft ihr denn? Und das war eine Software, die meiner Meinung nach eigentlich relativ straightforward sein sollte. Und die haben gesagt, wieso, was ist denn ein guter Sales Cycle? Ich sage, sobald dein Average Sales Cycle über 30 Tage geht, und ich meine inklusive große Kunden, hast du ein massives Problem, nämlich dass dein Sales-Durchsatz dramatisch darunter leidet. Das Lustige ist, dass die Sales Cycle-Länge ist vielleicht nicht besonders intuitiv, aber es ist eine direkte Funktion von wie viel du verkaufen kannst. Das, wie gesagt, mag unintuitiv klingen, sehe ich aber jedes Mal, je kürzer der Sales Cycle ist, desto mehr Volumen kriegt Sales auch gehandelt. Auch wenn es ihn natürlich nichts kostet, 5 Wochen zu warten, aber es ist einfach, du wartest nicht gleichzeitig auf 500 Leute. Und das heißt, dass eine dieser Founder-led Sales Initiativen sein sollte, okay, Sales Cycle, wie kriege ich den so kurz wie irgendwie möglich? Weil das ist nicht immer nur in der Verantwortung von Sales, weil das Closing, gerade bei technischen Produkten, viel mit dem Onboarding zu tun hat, viel mit dem Support zu tun hat. Es muss der Sole Focus der Organisation sein, dass du diesen Sales Cycle so kurz wie irgendwie möglich bringst. Das heißt, wir hatten bei uns wirklich Leute, deren Job war, den Kunden so richtig durchzumaschen. Das heißt, du setzt dich im ersten Meeting hin, machst so einen Zeitplan, sagst, das sind die Stakeholder, das sind die einzelnen Deliverables, das sind die Daten, an denen die hier sagen, im Meeting vor ihrem Chef, das deliver ich bis dahin. Und dann hatten wir tatsächlich jemanden bei uns im Team, der dann E-Mails geschrieben hat, wenn die spät waren, zum Chef. Und gesagt haben, hey, wir können nicht liefern, weil Deliverable von dem und dem kommt nicht, kannst du uns mal helfen. Also wirklich richtig aggressiv drücken, das Produkt, dass es eben auch geonboardet wird. Also nicht, dein Sale endet nicht mit der Unterschrift im Handschlag und du gehst raus und sagst, wuh, sondern das endet, wenn das Ding benutzt wird beim Kunden oder wenn sie anfangen zu bezahlen, ja. Und nicht nur, wenn sie sagen, ja, würden wir dann kaufen, lass mal was machen. Ja, also das, wie Projekte bei großen Firmen schnell versickern können, ist, glaube ich, den meisten Foundern überhaupt nicht bewusst. Also die haben da, glaube ich, gar keine Ahnung, wie viel so ein, ja, machen wir, fangt schon mal an und dann kaufen wir das. 6 Monate später ist immer noch nichts passiert und dann irgendwie haben alle vergessen, dass sie das kaufen wollten. Ist normal, das ist der Basiszustand. Du musst sozusagen dagegen pushen und kämpfen, dass es auch wirklich bei denen implementiert und gekauft und bezahlt endet. Und das sind alles Sachen, die extrem wichtig sind, als KPIs nicht nur zu tracken, sondern auch wirklich, also wenn du da kommst und sagst, oh, wir haben hier irgendwie 60 Tage Sales Cycle, the fuck, sieh zu, dass das kürzer wird, weil du wirst niemals diesen Growth erreichen können, du wirst niemals dieses Triple, 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 Double, Double schaffen können, wenn dein Sales Cycle irgendwie 60, 90 Tage, was auch immer ist, das geht einfach nicht, es funktioniert nicht, also so viele Seller kannst du gar nicht bezahlen gleichzeitig, die alle warten, dass irgendein Kunde irgendwas macht. Ja, plus deine Conversion Rate leidet unter langen Sales-Cycles. Also je länger der Sales-Cycle logischerweise, so niedriger ist auch die Conversion. Das heißt, das ist eine der KPIs, die sollte jedem Founder schlaflose Nächte bereiten, die irgendwo ganz groß auf dem Screen steht, wo sie sagen, shit, ist zu hoch, was muss ich machen, um das kürzer zu machen? Liegt es am Seller, liegt es am Support, liegt es am Produkt? Wie kann ich jede Art von Friction zwischen Kunde fängt an und Kunde benutzt Produkt entfernen oder irgendwas machen, dass es schneller geht, egal was es ist.
Ich glaube, da ist spannend, drüber zu sprechen. Gibt es in deinen Augen Produkte, wo es okay ist, wenn irgendwie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Monate Sales Cycles sind? Weil es gibt es ja schon häufig, dass du hörst, okay, die Sales Cycles sind mehrere Monate lang.
Jein. Wenn ich jetzt sage nein, dann ist es so, ja, du findest bestimmt irgendein Beispiel, wo das so ist. Das Problem ist, es ist einfach in der Menge, in der die Leute sagen, oh ja, unsere Sales Cycles sind mehrere Monate lang, 90% der Fälle liegt es nicht daran, dass die Sales Cycles wirklich so lang sind, sondern dass die Founder nicht verstanden haben, was man machen muss, um diesen Sales Cycle zu kürzen. Ich sag mal, 99% der Fälle, wenn ich das höre oder sehe, ja, wir haben mehrere Monate Sales Cycle. Okay, sind die Kunden große Enterprise-Kunden. Aber es sind meistens kleine Founder-Teams, die jung sind, die selbst wenig Corporate-Erfahrung haben und dieses ganze Game of Thrones without Nudity, was ne, anders ist in der Corporation, nicht verstanden haben und nicht wissen, wie man das Spiel spielt, Sachen da durchzudrücken. Ja? Oder die zum Beispiel sagen, ja, wir hängen im Einkauf fest. Wie hast du denn deine Bude wenigstens schon mal ISO zertifizieren lassen oder die Basic SOC Certificates, die anfragen, damit du diese riesigen RFPs nicht ausfüllen musst, spart dir easy 4 Wochen. Ja, das haben wir noch auf dem Zettel. Und wann fangt ihr damit an? Ja, das haben wir noch auf dem Zettel. Sieh zu, holst du heute, ist der nächste Sales Cycle 4 Wochen kürzer. Ja? Das sind also immer wieder die gleichen Sachen, wo du dann fragst, okay, dann break it down to me, was dauert so lange? Was ist denn der Teil, der so lange dauert? Und es sind ganz oft Sachen, ja, dann hing das da fest, dann war da einer im Urlaub und nur, ja. Aber ganz oft ist es halt eben so, dass je länger der Sales Cycle ist, desto komplexer ist meistens der Kunde im Sinne von, da sind mehr Stakeholder. Und dann fragst du den Founder, okay, dann zeig mir mal die Map von dem Kunden. Was meinst du denn? Ja, welche Stakeholder sind da drin? Was sind deren Rollen? Was sind diese Beziehungen zu den anderen? Wer hat hier welches Skin in the Game? Wer hat was davon, wenn das Projekt funktioniert? Und wer ist nur annoyed? Und wer, ne, ist hier ein Obstructionist? Und wie, was ist denn Gameplan? Diesen Obstructionist, oft meistens die IT, die sagt, naja, hab ich keinen Bock, das einzubauen. Kicking down the road, ne, bis das irgendwie ein paar Monaten versickert, so. Was ist denn dein Gameplan, den davon irgendwie, ne, den durchzubringen? Hast du da irgendwie mal drüber gesprochen? Hast du mal ein Meeting gehabt mit, wer kann denn auf den Druck ausüben? Und wie kommst du dahin? Und dann schauen sie dich an. Ach so, ja, nee, das funktioniert doch von alleine. Enterprises sind nicht inhärent gut oder schlecht, sind indifferent. Die Menschen, die da arbeiten, verfolgen fast ausschließlich ihre eigenen Ziele und bloß weil sie gesagt haben, bloß weil einer gesagt hat, hey, dein Kram finde ich cool, ich würde den gerne kaufen, heißt es nicht, dass jeder andere in dem Raum das genauso sieht und das deswegen auch macht. Das heißt bloß, dass eins von vielen Projekten, die so eine Failure Rate von, was ich, 80% haben, angestoßen wurde, wo da eins auch drin ist, dass du eins dieser Projekte bist, die succeeden, ist dein Job und niemand anderes Job. Das ist halt für mich das klassische, oh, wir haben so lange Sales Cycle. Ne? Dann sag mir genau, wo, wie, wer, was in der Organisation, die du verkaufst, so lange braucht und warum. Und was du wirklich nicht verbessern kannst. Wenn dann immer noch Monate dabei sind, okay, fair enough, ich hoffe, dass dein ACV hoch genug ist. Aber trotzdem, es ist selten, dass du sagst, okay, es ist super optimiert und dauert trotzdem 11 Monate zu verkaufen. Also, ja.
Finde ich, glaube ich, immer wichtig zu definieren. Also auch so, wo kommt das eigentlich her und was sind die Stellschrauben, an denen ich drehen kann? Ich zum Beispiel, muss man auch sagen, ich verkaufe gerade keine Software, aber habe nicht drüber nachgedacht, dass eine ISO-Zertifizierung dann irgendwie zum Beispiel mir einige Wochen in meinem Sales-Cycle reduziert.
Weil es ist immer wieder das Gleiche. Sagen sie, ja, na gut, aber wir können ja die RFPs ausfüllen. Ja, aber das RFP-Ausfüllen dauert schon lange, aber das RFP-Lesen und Auswerten dauert auch Wochen in der Corporate. Dein ISO-Zertifikat rüberschicken, wo sozusagen die wissen, ah, ist klar, check, ich brauche keinen RFP mehr schicken, weil der hat die Zertifikate. Dauert 5 Minuten. So. Das ist auch bei Ivo eine der Sachen, die wir uns jetzt bemühen. Es ist sicherlich nicht ganz einfach für uns, das systematisch anzubieten, aber wir hoffen, dass wir, ich sag mal, zeitnah unseren Foundern eine Möglichkeit bieten, ihre Firmen sehr schnell zertifizieren zu lassen. Gerade die halt an enterprisige Kunden verkaufen, dass sie halt viel schneller diese Zertifizierungen durchbekommen, so dass sie halt den Teil vom Sales Cycle schon mal rausschneiden können.
Und dann eben auch zu verstehen, okay, wie funktionieren Corporates eigentlich? Ich glaube, dass auch mir jetzt persönlich würde das schwer fallen oder fällt das schwer, weil ich, keine Ahnung, ich bin jetzt 27, habe nie in so einem Corporate gearbeitet, habe manchmal so ein bisschen den Machtkrieg mitbekommen, wenn ich dann doch mal mit einem zusammengearbeitet habe, wo es dann auch schon lange gedauert hat, irgendwie mal was durchzukriegen. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Corporates, mit denen ich mal irgendwie Kooperation gemacht habe, deswegen findet man es vielleicht auch leicht raus, aber wo ich dann so gemerkt habe, krass, okay, da hat mich jetzt irgendwie einer zu dem Event eingeladen, die anderen hatten mich aber aktiv nicht eingeladen und dadurch, dass der aber irgendwie der CEO der Firma war und die nur Deutschlandchefs, fanden die das nicht so witzig und dann merkst du erstmal, was für Machtgefüge da entstehen und wie schnell sich jemand übergangen führt und hier fühlt und hier und da und das hast du ja dann in jedem einzelnen Prozess, der da vonstatten geht. Und ich glaube, wenn man die Dynamik besser versteht, ich habe auch noch nie drüber nachgedacht, dass wenn ich jetzt an so einen Enterprise verkaufen würde, gut, ich bin auch kein Seller, aber trotzdem, ne, ich glaube, gerade auch für viele Gründer, die dann in meiner Situation oder ähnlich sind wie in meiner Situation, noch nie irgendwie in einem Corporate gearbeitet, noch nie zu tief da eingestiegen, so das zu mappen und mal wirklich zu verstehen und auszubauen und super hilfreich. Gleichzeitig, weil du auch meintest, ACV hoch genug, dass sich das lohnt. Was würdest du denn sagen, ist ein relevanter Business Case, weil wir vorhin auch so ein bisschen über Skalierungseffekte schon so angesprochen haben. Wie muss denn so eine Planung aussehen, dass du sagst, okay, das macht Sinn, damit kann man skalieren und gerade wenn Sales halt eben einer der größten oder der größte Kostenblock ist.
Genau, ich finde, das ist so ein Problem, das sage ich meinen Foundern, die ich mentore, immer, mach es mal rückwärts. Du sagst, okay, du willst ein Unicorn-Company haben. Cool. Okay. Sell $100 million worth of product. Was heißt denn das? Wie viel kostet dein Produkt pro Kunde? Was ist denn dein ACV? Wie viele Kunden musst du also haben? Was denkst du, was deine Average Conversion Rate ist? Wie viele Meetings musst du mit diesen Leuten haben? Wie viel Support werden die wohl brauchen? Was für eine Organisation musst du haben oder sein, um das auch zu supporten? Und eines der größten Probleme, die ich halt sehe, die eben so ein bisschen aus dem Pricing rüberschwappen, ist, dass die Value Prop von einigen Produkten, die ich jetzt ab und zu so sehe, leider nicht hoch genug ist, um es zu verkaufen. Das klingt strange. Du hast was, wo jemand bereit ist, sagen wir mal, du hast ein Produkt, wo jemand bereit ist, $1,000 im Jahr auszugeben. Cool. Jetzt machst du aber ein Produkt, das leider nicht so selbsterklärend ist, dass die jetzt losgehen und über ein Self-Sign-Up sich anmelden, ihre Kreditkarte eingeben und die $1,000 schicken. Das mag noch funktionieren. Aber generell kaufen Firmen selten irgendwelche Self-Sign-Up-Sachen, sondern sehr oft geht da einer hin, ne, stellt sich vor, oder du hast einen Cold Call, hast ein paar E-Mails, machst ein Meeting, da sitzen 4, 5 Leute von deren Seite, da sitzen 1, 2 Leute von deiner Seite, dann hast du ganz schnell das Problem, dass das am Anfang funktioniert, wenn es die beiden Founder sind, die da, ne, frohen Mutes hingegangen sind und gesagt haben, geil, wir verkaufen das jetzt an ihn, wir sind 1.000 Euro rausgegangen. Und ich sag denen dann so, ey, Jungs, okay, könnt ihr auch 10.000 kriegen? Nee, so viel können wir nicht bezahlen, wieso? So, solange jeder hingeht, okay, eure Zeit kostet nichts, aber sobald du einen Seller hast, musst du den bezahlen. Und das heißt, die Average Sales Cost von einem B2B-Produkt würde ich irgendwo in der Größenordnung zwischen $2,000 and $5,000 anrechnen. Das heißt, wenn dein ACV niedriger ist als das, hast du entweder ganz im Extremcase so eine Art shitty Charity erfunden, wo du einfach nur Geld von Investoren ausgibst, um die Welt besser zu machen mit deinem Produkt, ohne aber jemals die Sales Costs recoupen zu können. Das ist, als wenn ich dich dafür bezahle, dass du mir Geld gibst, aber du gibst mir weniger, als ich dir gegeben habe. Das ist kein Business, ja. Das ist, wie gesagt, so eine Art crazy Charity, die du am Laufen hast. Aber es ist halt eben, es kann auch nie ein Business werden. Du kannst es niemals auskalieren. Wenn du dann sagst, ja, aber im zweiten Jahr rechnet er sich ja dann. Dann würde ich sagen, es ist leider nicht mehr 2010 oder 2012 oder 2015, wo du halt irgendwie Geld raisen konntest auf jeder Art von Growth und Capital Efficiency halt so ein, ja, habe ich auch schon mal gehört, aber Adjust hat, und das ist meiner Meinung nach immer noch eine der größten Sachen, auf die ich stolz bin, wir haben für jeden Euro, den wir geraced haben, über 2 Euro Umsatz gemacht. Ja, also die große Finanzierungsrunde, die wir hatten, waren Secondaries. In Primaries hat Adjust maximal die Hälfte von seinem Jahresumsatz geraced. Das ist eine absolut unerhört hohe Capital Efficiency, aber für die anderen Founder, versuch mal einen Euro Umsatz zu machen aus einem Euro, den du raced. Und das funktioniert einfach nicht, wenn du 5.000 ausgibst, um 1.000 einzunehmen. Das ist logisch unmöglich. Selbst deine ACV so hoch ist, dass du gerade so den Seller bezahlst, wovon bezahlst du dann den nächsten Seller? Also wie willst du denn sozusagen diesen Exponential Growth, den du ja hinlegen willst, wenn du gesagt hast, ich will jetzt eine Unicorn Company haben. Okay, cool. Und das heißt Exponential Growth. Exponential ist was das menschliche Gehirn nicht so richtig akzeptieren mag, weil es sich für uns nicht intuitiv anfühlt. Aber was es heißt, ist, dass du ganz schnell aus 2 und 4 und so weiter machen musst. Das funktioniert aber nicht, wenn der Seller ständig nur sein eigenes Gehalt wieder reinbringt. Und das funktioniert halt viel schneller, wenn jeder Kunde sich sozusagen innerhalb von ein paar Monaten rechnet, dann kannst du das neue Geld, was sie dir geben, gleich wieder in Sales investieren, ergo schneller wachsen. Und dadurch wird Sales dann auch sehr schnell natürlich den größten Kostenpunkt. Das sind aber eben so Sachen, du musst erst einmal überlegen, habe ich eine Value Proposition, die hoch genug ist, die sich lohnt, hinzugehen und den Leuten das Produkt zu verkaufen. Das funktioniert übrigens auch so bei consumerigen Cases. Also das heißt, wenn du zum Beispiel, wollte jemand eine Energieberatung verkaufen, dass er den Leuten, sag ich mal, Effizienzsteigerung von zu Hause durch Heimrenovierung und so verkauft. Haben wir festgestellt, dass es ein sehr education-heavy Topic ist und wo halt der Average Customer irgendwie um die $100, $150 kostet, anzuwerben. Und das ist aber auch ungefähr, was das Produkt gekostet hat. Jetzt sind wir wieder bei der dämlichen Charity, die du am Laufen hast. Aber es funktioniert halt nicht. Es kann kein Business werden. Sondern du musst immer irgendwie einen Plan haben, dass Sales Geld kostet. Und das musst du, den Plan musst du haben, wenn du das erstmal mit dem Kunden redest und versuchst rauszufinden, wie viel Geld wären sie denn bereit für das auszugeben, was du da für sie machst? Und wenn die Antwort ist so, meh, dann passt das halt nicht. Ja? Und das sind eben so die ersten paar Learnings, wo ich den Foundern heute gerade, überleg dir das vorher, damit du nicht nachher sitzt und sagst, okay, wir versuchen seit 3 Jahren das zu verkaufen und wir machen ja jetzt auch schon 300.000 im Jahr. Cool, aber ne, das ist ein bisschen wie Pfandflaschen sammeln. Das lohnt sich auch nicht so richtig auf Scale. Ja, also von daher überlegst dir vorher, überleg, was dein ACV sein muss, damit du deine Saleskosten decken kannst. Und dann kannst du nachher dich über so lustige Themen wie, wie mache ich eigentlich aus einem Seller 2? Weil auch das muss halt eben exponentiell skalieren können.
Sagen wir mal, der Seller verdient im ersten Jahr sein Gehalt rein. Dann habe ich ja noch hoffentlich noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Jahr Software. Und das heißt, entweder ich habe dann den Profit, den der Seller, also das, was sonst das Gehalt des Sellers wäre, zum Teil eben als, also ich zahle ja nicht jedes Jahr genau dasselbe nochmal an Provisionen etc. Das heißt, ich habe eine bisschen andere Kostenstruktur für jedes weitere Jahr, das ein Kunde bleibt. Und dann gibt es ja immer noch das schöne Wort oder die schöne Taktik Land and Expand. Im besten Fall habe ich eine Dollar Retention von, was immer angestrebt, 130 oder so. Das wäre natürlich der optimale Case, sagen wir mal wahrscheinlich eher 115 bis 120, wenn ich schon gut bin. Aber ich verdiene mit manchen Kunden zumindest auch mehr Geld.
Ich glaube, das Problem an der Stelle ist so ein bisschen Complacency. Dass du das siehst und sagst, das ist doch gut. Nee, das ist voll scheiße. Du willst dein Geld in 2-3 Monaten wieder haben. Nicht, weil das sonst nicht als Business funktioniert. Was du beschrieben hast, ist auch ein Business. Aber es ist kein Unicorn, ich habe 20 Millionen VC-Money im Nacken und muss jetzt Gas geben, Business. Es ist ein Slow-Growing, Steady-Growing, ist gut für dich. Aber da ist nett, ehrlich gesagt, die kleine Schwester von Scheiße. Dein Ziel muss sein, dass es schneller geht. Und das ist halt eben so ein bisschen das, was, und wie gesagt, ich sage das als jemand, der das als hartes Learning akzeptieren musste. Ich habe das am Anfang anders gesehen. Ich habe das am Anfang auch nicht so embracen wollen, sondern fand das irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht strange, dass das dieser singular Focus der Organisation ist, Zeug zu verkaufen und zwar so schnell und so viel wie irgendwie möglich. Das fühlte sich vielleicht so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen nach Turbokapitalismus an. Andererseits, eine Firma in irgendwie 8 bis 10 Jahren von 0 auf 1 Milliarde Dollar zu bringen, ist, glaube ich, die ziemliche Definition von Turbokapitalismus. Und wenn du das dann irgendwann so, wie gesagt, du setzt dich hin und schreibst einfach mal auf, was das heißt. So eine Anzahl von Kunden, Anzahl von Calls, Anzahl von Meetings, Anzahl von E-Mails, die beantwortet werden müssen. Und du siehst diese riesigen Zahlen und denkst so, oh scheiße, irgendeiner muss das machen. Ja, dann wird ja schnell klar, dass das nur durch wirklich exponentielles Wachstum funktioniert. Und exponentielles Wachstum funktioniert nicht auf einem ROI von deinem Sales Investment von über einem Jahr. Es geht einfach nicht. Also dann müsstest du so viel Capital geraced bekommen, dass du das sozusagen wegkaufen kannst, das Problem. Und das halte ich in der heutigen Zeit nicht für unmöglich, aber auf jeden Fall extrem sportlich. Und es ist eben meiner Meinung nach oft einfach nur so dieses, ist doch gut. Ich glaube, Founder müssen wissen, wenn eine Metric scheiße ist, damit sie weiter eben pushen können. Das heißt ja nicht, vielleicht kannst du sie nicht weiter verbessern. Okay, aber es heißt nicht, dass du sie anguckst und sagst, oh, da ist alles Sonnenschein, gut. Sondern dann sagst du so, okay, das müsste eigentlich noch schneller gehen. Und da sehe ich ja bei vielen Foundern, dass sie da nicht, ich sag mal, aggressiv genug sind und auf dieses Thema wirklich pushen, sondern sich dann zurückziehen und sagen, oh, ich habe so viel zu tun mit den Feature-Requests vom Kunden, wir müssen jetzt erstmal das Product wieder ein bisschen besser machen. Das funktioniert nicht. Wenn du deinen kleinen Dings, das du dir da gemalt hast, siehst, diese exponentielle Kurve ist gnadenlos und geht immer schneller und immer weiter nach oben. Und die einzige Variante, das zu schaffen, ist immer schneller und immer mehr zu verkaufen. Und das kannst du Sales Efficiency machen und Anzahl von Sellern. Und das kostet aber halt eben Geld. Also ne, ich wünschte, es wäre anders. Also ich persönlich, ist jetzt auch nicht das, was ich am geilsten fand an meinem Job. Aber es ist eben leider einer der Core Points, die du als Founder hast, ist diese Metriken anzuschauen und da so hart wie möglich drauf zu drücken.
Eine Sache, die ich gerade nicht mehr aus dem Kopf weiß, und ist auch nicht wichtig, bei Exit, wo ihr gerade genau standet, aber ich glaube, irgendwann gab es den Zeitpunkt, da habt ihr ja 100 Millionen ARR, glaube ich, geknackt.
Ja, da hatten wir schon ein bisschen mehr.
Beim Exit schon, okay. Ich frage das, weil, ist auch spannend, ne? Weil es gibt dann irgendwie andere Firmen, die für 55 Millionen wäre riesig, ARR dann irgendwie auch ähnliche Exit-Summen und so, und das ist schon verrückt, was dann so auch für Unterschiede gibt. Das ist gar nicht das Ziel darüber, das ist mir gar nicht wichtig, um 100 Millionen ARR zu knacken. Wie viele Kunden habt ihr gebraucht? Was hast du noch so grob im Kopf, in welcher Dimension so Conversion Rates und so lagen? Weil ich finde das mal ganz spannend.
Ja klar, also wir reden über eine Organisation, die so 100 Seller hat. Und da reden wir nicht über SDRs oder Account Executives, sondern so um die 100 Seller, ich muss lügen, mit dem ganzen kleinen Kram bestimmt 10.000 Kunden, ja? 4.000, 5.000 große, musst du ja, logischerweise, ne, wenn du das irgendwie runterbrichst, das Problem. Und Conversion Rates waren hoch, also wir reden 60%, 70%, 80% einige Seller, einige Märkte. Also Conversion Rates unter 50% wenn wir darüber reden, Conversion Rate von du hast ein Meeting mit dem Kunden gehabt, ne, also ein Sales Qualified Lead, ist scheiße, ist auch ein Red Flag. Das heißt, dass deine Seller nicht gut genug getrained sind oder du wirklich ein Product-Market-Fit-Problem hast. Aber das merkst du meistens auch schon, wenn du generell nicht weiter auskalieren kannst im Sales, weil es keiner kaufen will, dann ist dein Produkt scheiße. Okay, dann musst du vielleicht da nochmal dran arbeiten. Aber so ganz grundlegend ist das viel häufigere Problem die Qualität der Seller. Weil wenn du dann schon Glück hast und den ersten Seller findest, der nicht irgendwie komplett verrückt ist, und du gehst hin und hörst zu und passt auf und bildest den aus, hast du ganz oft so, okay, was ist denn jetzt mit dem zweiten? Müssen wir jetzt alles nochmal von vorne machen? Und wie zur Hölle kommst du da mit dem Tempo auf 100 Seller? Weil du kannst ja mal kurz durchrechnen, was das als Founder, da müsstest du wahrscheinlich 40 Jahre deines Lebens in irgendwelchen Sales-Meetings verbringen, straight durch, um die ganzen Seller irgendwie zu onboarden. Das heißt, da ist halt eins der nächsten Probleme, wo ich immer wieder Founder sehe, die, wenn es denn soweit ist, den zweiten, dritten, vierten Seller einzustellen, zu sagen, oh, wo kommt denn die Ausbildung für die her? So wie woher weiß ich systematisch, dass die verkaufen können? Das ist so ein Thema, das finde ich, ich finde es persönlich spannend, weil ich habe es gelöst bei Adjust. Das war so mein Steckenpferd. Einfach hauptsächlich, weil ich faul bin und Leuten nicht alles zweimal erklären wollte. Aber es hat sich, also eins der Sachen, die sie am meisten bezahlt gemacht haben, ist dieses rigorose Onboarding-Education-Team mit echten Lehrern drin, die richtige lange Onboarding-Camps gemacht haben. Also wo wir 4 Wochen on-site im Headquarter so eine Art Schulklassen mit schriftlichen Tests, also erstmal so ein Basis-Primer auftragen, zu sagen, okay, wir haben bei allen, die wissen, wie das Internet ungefähr funktioniert, die wissen, wie unsere Technik grob Basis funktioniert, die können technisch einfache Fragen beantworten, die haben eine ausreichende Kompetenz und man konnte sogar durchfallen. Das heißt, selbst wenn du eingestellt wurdest, du bist durch die 4 Wochen nicht durchgekommen. Vielen Dank.
Ab welchem Zeitpunkt hattest du das?
Das haben wir in Jahr 3 oder 4 eingeführt. Sicherlich noch nicht in der vollen Konsequenz, aber es fing halt erst an, die Account Manager auszubilden, weil es einfach auch ein Job ist, der sehr schnell sehr viel Bedarf hatte. Wurde dann aber ganz schnell auf Sales ausgeweitet und Sales am Ende war wirklich eine Maschine, die Seller, wie gesagt, 4 Wochen Primer, erstmal Tech Knowledge und zu checken, können die sich das merken? Ja, wenn du fragst, wie funktioniert denn eigentlich hier so und was ist ein DNS, was ist eine IP-Adresse, was heißt ein Klick? Ne? Was ist denn so ein Server? Was ist ein SDK? So diese Basic-Sachen, die bei uns wichtig waren. Und dann mit Full-on-Role-Playing, das heißt, das ist das Education-Team, hat so richtig Meetings aufgesetzt, hat 2, 3 Kunden reingesetzt, hat verschiedene Größen, verschiedene Komplexitäten an Kunden, auch Kunden, die gar nichts kaufen wollten. Und der Seller musste sozusagen Rollen spielen in dem Ding. Und musste das auch ernst nehmen, weil auch da, again, du kannst durchfallen. Da hattest du 3 Versuche durchzukommen. Und wenn du es nicht geschafft hast, hast du niemals einen echten Kunden gesehen. Und die waren schon fies. Und das ist eine der Sachen, die würde ich jedem Founder empfehlen. Spätestens wenn du den zweiten Seller heuerst, hast du ungefähr eine Idee, warum der erste Seller Sachen verkaufen kann. Mach Rollenspiele mit dem. Setz dich hin, sagst, hey, ich bin der Kunde, ich habe das, das ist unsere Größe, das ist, was wir suchen. Go. Und dann sei so doof, wie deine Kunden ab und zu sind. Ja? Frag irgendwelchen Scheiß, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Frag dir nach irgendwelchen Sachen, die kompletter Unsinn sind. Und schau, wie er darauf reagiert. Frag ihn Sachen, die er wissen muss. Ja? Schau, wie er das macht. Das Closing, dieses persönliche, das hat ein Seller oder hat er nicht, so meiner Erfahrung nach. Aber dieses, dass sie wissen, worüber sie reden, dass sie verstanden haben, was die Value Prop beim Kunden ist. Was ist der Pain, den der Kunde hat, den er löst? Weil du verkaufst ja nicht ein Produkt, das interessiert den Kunden einen Scheiß, was du da verkaufst. Du kannst dich mit deiner PowerPoint hinsetzen und sagen, hier sind die 30 Feature von unserem Produkt. Da erwartest du vom Kunden, dass der sich hinsetzt, die 30 Dinger liest und sagt, oh, die 3 Sachen, mega für mich. Das ist, ne, das funktioniert heutzutage nicht so. Was der will, dass du eine PowerPoint hast für ihn, ganz speziell für seinen Sektor, vielleicht sogar für ihn ganz speziell als Company zu sagen, das sind die 3 Sachen, die für dich aktuell scheiße sind und ich besser machen kann. Und so kann ich die besser machen. Das kann ich. Boom, wann können wir anfangen? Viel effizienter, massiv höhere Conversion Rate. Heißt aber, der Seller muss verstanden haben, was der Kunde für ein Pain hat. Dafür muss der Seller überhaupt erstmal verstanden haben, was das Problem ist. Und dafür musst du ihm erklärt haben. Und dafür musst du anfangen, systematisch in deiner Company ein Team aufzubauen, das nichts anderes macht als Knowledge Retention, Knowledge Aggregation und dann, ne, Knowledge in Köpfe reinhauen. Und zwar eben mit dem nötigen Nachdruck. Das kann nicht ein Auxiliary-Team sein, das auch irgendwo rumläuft. Das ist nicht HR. Ja? Das ist ein Team, das einer der Founder führt und das Leute disqualifizieren kann aus deiner Firma. Ja, wo es halt sagen kann, nö, der Seller ist nicht gut genug, der schafft die Technical Qualification nicht. Der können alle sagen, aber der ist so gut, der ist so nett und die Leute mögen den. I don't give a fuck. Wenn er nicht weiß, was er da verkauft, dann hat er hier nichts zu suchen. Und das ist dieses Ding aufzubauen und dieses Team zu skalieren, das halt diese Education macht, ist eine der Sachen, die sich ab der ersten Million Umsatz musst du damit anfangen, sonst bist du too late. Und du wirst dein ganzes Corporate Existence hinterherlaufen und bereuen, dass du das nicht gemacht hast, weil du immer wieder das Problem hast, dass zu viele Leute in deiner Company überhaupt nicht wissen, was los ist, nicht das gleiche Base-Knowledge haben, sich nicht, also dementsprechend auch nicht mal vernünftig miteinander unterhalten können. Ja, also da kommt der Seller und versucht ein Problem zu beschreiben, ihm fehlt aber komplettes Vokabular, dein Problem zu beschreiben, weil er keine fucking Ahnung hat, was wo los ist. Ja, oder du hast einen Supporty, der E-Mails schreibt, die, ich sag mal, es wäre hilfreicher gewesen, wenn er die nicht geschrieben hätte. Das haben wir alles, durch die Phasen sind wir gegangen als Unternehmen. Ja, wir haben große Kunden verloren, weil unsere Supporties nicht ausgebildet waren und so ein Bullshit geschrieben haben, sich wünscht, es hätte ChatGPT gegeben, selbst ohne jede Vorwarnung wäre der besser gewesen. Und das sind so die, das ist so ein ganz großer Aspekt von Sales. Und wo ich halt am Anfang gesagt hatte, für mich gehört das unter die Abteilung Founder-led Sales. Also weil du als Founder musst dieses Onboarding, dieses Education-Ding tragen und pushen, weil sonst hast du nachher eine ganze Hälfte deiner Firma, die keine fucking Ahnung haben, was du eigentlich machst, irgendwas verkaufen und die ganze Zeit dich sozusagen sabotieren, weil sie ja nicht wissen, was du machst und dementsprechend einfach immer nur das Interesse vom Kunden ungefiltert und unreflektiert in deine Company tragen und dadurch einfach ein riesen Chaos entsteht. Also von daher ist das so ein riesen Core-Point, wo ich allen Founder sagt, du hast 1 Million Umsatz, cool. Start hiring a teacher. Ne? Hol dir jemanden, der anderen Leuten was erklären kann und dann stell sicher, dass der weiß, was er denen erklären muss.
Wie groß war das Team am Ende?
Oh, das Team war relativ groß. Ich glaube, es waren so um die 20, 30 Leute. Also schon recht groß, weil es halt eben auch, weil wir es in allen möglichen Variationen für alle Positionen nachher bei Just angeboten haben. Also nicht nur angeboten, sondern mandatory war. Und halt, wie gesagt, Sachen wie Sales-Training eben auch immer wieder in Person mit jedem einzelnen Seller. Ne? Drei Leute, die da am Tisch sitzen und Roleplayen, braucht einfach ein bisschen Manpower. Ne? Und Kurse geben und also wir hatten richtig Schulräume, wo Leute so in Klassen gesessen haben mit Board und, ne? Und Tests geschrieben haben. Klingt vielleicht ein bisschen strange, aber ganz ehrlich, das ist das, was wir mit Abstand am besten gemacht haben.
Jetzt mal blöde Frage, ich meine, es hat funktioniert, aber wie nehmen das Leute wahr, wenn sie in die Firma kommen? Weil es ist ja schon, also es ist jetzt nicht der klassische Part, den ich mir in einem Startup vorstelle erstmal. Hm. Wie passt die Erwartungshaltung von jemandem, der zu euch in die Firma kommt, mit dem zusammen, was er dann bekommt? Und auch, ist ja auch oft so, dass selbst wenn ich Sachen an Tag 1 nicht cool finde, dass ich dann an Tag 30 merke, okay, das war ja super hilfreich, ist ja mega geil. Also
wir hatten ja auch eine sehr hohe Employee Retention, also die Churn Rate insgesamt oder Turnover Rate bei den Employees war ich glaube irgendwie ein Fünftel vom Durchschnitt.
Wo liegt der Durchschnitt?
Oh, ich glaube, der Durchschnitt, dank der Amerikaner ist der irgendwo bei 40% oder sowas. Ja. Also wir hatten Single Digit Turnover im Jahr. Einer der ganz großen Contributor war eben dieser Punkt. Zum einen hast du erst einmal das Gefühl, dass die Firma in dich investiert. Dann hast du das zweite ist, du hast so eine Meritocracy, wo du sagst, ich bin hier, weil ich gut bin, weil der Dulli, der neben mir im Onboarding saß, ne, der Nasenbohrer, der ist rausgeflogen. Also weiß ich, dass alle anderen hier auch durch diesen Kurs gegangen sind und es verstanden haben, was hier eigentlich los ist. Das heißt, ich kann schon mal, ne, mich mit denen auf einer Sprache unterhalten. Das fördert enorm den Respekt, wenn du weißt, du kannst mit deinen Sellern über ein technisches Thema reden. Und die werden dich verstehen und nicht angucken, so, das ist nicht mein Job. Das haben wir einfach irgendwann gesagt, es gibt's nicht. Das akzeptieren wir nicht. Entweder kannst du es oder du bist nicht hier. Es gibt bloß die zwei Sachen. Das fördert, wie gesagt, diesen Mutual Respect zwischen den einzelnen Departments, dass du weißt, der ist auch nicht doof, der ist auch durch den gleichen Kurs gegangen wie ich auch. Ja, selbst die Developer sind durch den Kurs gegangen. Klar war der ein bisschen einfach für die, aber die haben gesagt, ey, cool, die anderen müssen das auch alle machen. Finde ich mega. So. Und ganz viel hatten wir natürlich bei Jobs, die dann das erste Mal so, ich sag mal, Fight-Kontakt hatten und die wiederkamen und gesagt haben, wow, ich wusste alle Antworten. I knew what I was talking about. Na, und das ist, wenn du neu bist in der Company und nach 2-3 Monaten Onboarding, du gehst das erste Mal zum Kunden und er fragt dich so Sachen und du sagst, weiß ich, yeah. Ist, glaube ich, eines der coolsten Gefühle als Seller zu sagen, hey, ich hab eine Ahnung, wovon ich da erzähle. Oder als Support in eine E-Mail direkt schreiben zu können, wo du sagst, jo, ich weiß, was ich mache, alles gut. Na? Das heißt, das interne Feedback, wenn wir Leute danach gefragt haben, war einer der Punkte, der immer wieder am positivsten rausgehoben wurde, war dieses Onboarding. Also die Leute richtig mit Education, auch konstant, also nicht nur zum Onboarding, sondern auch immer wieder Auffrischkurse zu neuen Produkten. Wenn wir irgendwas Neues rausgebracht haben, gab es halt auch wieder mal Kurse, Online, Plattformen, alles mögliche, also wirklich auf allen Fronten angreifen, da irgendwie Wissen in die Köpfe reinzuprügeln, weil Menschen sind faul und wollen nichts freiwillig lernen. Du musst denen das schon, sag ich mal, sehr aggressiv darbieten, wurde immer positiv aufgenommen.
Würdest du sagen, es hat zu einer schnelleren Ramp-up-Zeit geführt? Also, dass die Leute sehr viel schneller produktiv wurden innerhalb der Firma?
Es führt halt vor allen Dingen dazu, dass du, wenn wir, wie gesagt, über Ramp-up, also wir, es ist ja eigentlich eine ganz witzige Frage, wenn du so versuchst, drüber nachzudenken. Scaling out von der Firma heißt ja, dass du mehr verkaufen musst, weil du kannst ja nicht einfach nur mehr Account Manager und mehr Developer. Du kannst jetzt nicht sagen, ich habe beschlossen, ich stelle jetzt 300 Developer ein für meinen einen Kunden, weil der freut sich. So, das funktioniert ja nicht. Du stellst 300 Developer ein, weil du 10.000, 20.000, 100.000 Kunden hast. Irgendwer muss denen das ja verkauft haben. Das heißt, was wir über den Ramp-up, die Frage ist ja, okay, du hast geschafft, so viel zu verkaufen. Das ist ja die erste Frage, ne? Das ist, ich finde, wenn du so sagst Ramp-up, klingt das sozusagen so neutral, als hättest du einfach irgendwie magically geschafft, die Firma zu skalieren. Die erste Sache, die du skalieren musst, ist dein Revenue. Alles andere ist eine Sekundärfunktion davon.
Also ich glaube, es gibt genug Firmen, die das nicht so beachtet haben und skaliert haben, ohne dass was da war. Aber die merken das dann irgendwann ein bisschen später und dann...
Gut, aber dafür kriegst du heute aber auch kein Capital Make Risk. Das also funktioniert ja heutzutage einfach nicht mehr so. Das heißt, die Frage ist, hat es beim Sales Scaling, ist es für mich ein unabdingbares Tool, weil zum einen filterst du ganz schnell die Leute raus, die nicht die richtigen Seller sind für dich, die also einfach nicht das technische Know-how haben, das du brauchst, klar variiert das, je nachdem, was du da jetzt deinen Leuten verkaufst, deinen Kunden. Aber sehr oft ist es ja doch ein bisschen komplizierter oder braucht ein bisschen mehr Domain-specific Knowledge. Du siehst, so filterst sofort die Leute raus, die zu faul oder zu doof sind. Das ist schon mal, das heißt, du hast schon mal irgendwie die Hälfte der Seller, die du eingestellt hast, hast du schon mal nicht eingestellt. Congratulations, ja. Dann hast du die Seller, die du eingestellt hast, hast du mindestens doppelt so effizient gemacht. Sehr viel schneller. Das heißt, wir hatten bei uns ein Single-Quarter-Ramp-Up. Das heißt, der Seller hat ein Quarter lang ein niedrigeres Target bekommen oder hatte ein Target, das er missen durfte. Und ab dem zweiten Quarter musste er seine Targets treffen. Und wir hatten eine sehr, sehr, sehr hohe Erfolgsrate bei den Sellern, dieses zweite Quartal voll zu treffen. Und wir reden hier nicht über ein paar Euro, ne? Sondern so ein Seller hat dann schon mal richtig, also ein paar hunderttausend bis zu einer Million Quota, die er verkaufen muss. Und das ist dann schon, wenn du vom, ne, 0 to 100 gehen musst, geht nur, wenn du ihnen dieses Knowledge mitgibst. Also es gibt halt simplere Produkte, die weniger technische Spezifikationen brauchen, wo die Leute weniger verstehen müssen, wo es vielleicht funktionieren mag. Aber sobald dein Produkt ein kleines bisschen Erklärung braucht, ich wüsste nicht, wie du es ohne machst, ehrlich gesagt. Also wir bei uns, ich bin ziemlich überzeugt, dass es nicht funktioniert hätte. Also alle anderen Competitor, die überlebt haben in unserem Space, haben ähnliche Departments aufgebaut, die, ich sag mal, verblüffend ähnlich zu unserem strukturiert sind.
Ganz kurz, organisatorische Frage. Glaubst du, wir haben da gerade einen guten Rundumschlag? Es kann sein, dass ich eins der Themen, das du anfangs angesprochen hast,
noch nicht. Ich glaube, da hatten wir jetzt so, glaube, wir haben die Sachen alle abgedeckt. Ich wollte halt, also erstmal, dass das Sales dich Geld kostet, dass Sales irgendwie einer der Keypoints ist, die du dich selber, wo du deinen Arsch rausscheren musst. Glaube, da haben wir, das sind so die Sachen, ja. Also es ist für mich ist einfach nur wichtig, also wenn ich mir einen Product Market Fit Founder sparen kann, dem ich das erklären muss, was ist das wert?
Das ist schon mal gut.
Ab zwei habe ich schon Net Return hier. nee, aber es ist wirklich, ich glaube, es ist auch eins der Sachen, die halt viele, weil VCs lustigerweise ja auch selten in Companies investiert sind, die das schaffen, haben nicht alle VCs das gesehen und sind daher auch bei den Topic relativ, ich sag mal, nicht leisure drauf, aber sie machen vielleicht nicht den Druck, den, wenn jetzt ein Founder mich anruft und wir sitzen, wir gucken und sagen, hey, congratulations, bist irgendwie auf dem Weg zur ersten Million, Umsatz, top. Jetzt gib mal Gas und die gucken mich an so nach dem Motto, was jetzt, wie, aber wir haben doch hier schon Zielflagge, Durchfahrt, Feier, Shampoos, jetzt kommt der hässliche Teil. Jetzt kommt der Teil, wo du richtig hustlen musst, wo du jeden Tag aus deiner Komfortzone raus. Ich sag, ich will, dass du in jedem Sales-Pitch sitzt. Das sind irgendwie 10 die Woche. Cool. Und? Wann mache ich meine Arbeit? Tag hat 24 Stunden, sieh zu. Na? Also das sind einfach so Sachen, da ist so bei vielen Foundern so ein bisschen so eine Finishline-Mentality bei der ersten Million, weil dieses Zero to One halt so groß gemacht wurde, dass keiner mehr dieses One to 100 fragt, wo ich sage, meiner Meinung nach ist es viel komplizierter. Ich sehe mehr Leute, die es von Zero to One schaffen, als Leute, die es von One to 100 schaffen. Deutlich mehr. Und von daher ist es meiner Meinung nach vielleicht auch schwieriger. Und das sind eben so langweilige Execution-Topics, die mit Sachen zu tun haben, wo du gerade vielleicht als eher introvertierter, tech-seitiger Founder, der jetzt nicht mega drin aufgeht, in irgendwie einem Sales-Meeting nach dem anderen zu sitzen und da irgendwie zu versuchen, die Leute zu unterhalten oder von einem Produkt zu begeistern, dass dir unangenehm ist, dass dir vielleicht sogar Sales als irgendwie was so Unanständiges vorkommt. Weil vielleicht eine so eine Sache, alle guten Seller sind Soziopathen. Kein normaler Mensch mag 100-mal Nein ins Gesicht gesagt bekommen und macht weiter. Seller sind absolut immun gegen Rejection. Das ist deren Superpower. Aber per Definition ist das ein Soziopath. Dementsprechend ist es für jemand vielleicht mehr, sagen wir mal liebevoll Introvertierten, ich würde vielleicht sagen normalen Menschen, unangenehm in einem Sales-Pitch zu sitzen, weil da Sachen so dargeboten werden, weil es pushy ist, weil es eine Atmosphäre ist, wo du jemand anderen davon überzeugen willst, dir Geld zu geben. Das fühlt sich vielleicht für einen Founder am Anfang so, oh, was ist denn das jetzt? Und das ist aber nicht cool. Bist du irgendwann dieser Klick, das hat bei mir 5, 6, 7 Jahre gedauert. bis ich irgendwann in den Meetings saß und sag, heute bringt der Papa mal die Kohle nach Hause, ne? Weil die brauchen unser Produkt, die fühlen sich von unserem Seller offensichtlich noch nicht so richtig überzeugt. Okay, bringing in the big guns, gehe ich selber hin und close das Ding. So, klar, die Unterschrift und so machen die anderen, aber ne, dass die da so ein bisschen begeistern, was wir da machen, dass die sich denken, boah, das ist der geilste Laden ever. Das ist mein Job, also geh, mache ich den Job. Ist das was, wo ich 5 Jahre vorher gesagt hätte, ne, komm, lass mal die Woche irgendwie 20 Meetings mit irgendwelchen random Strangers machen, denen ich erzähle, wie geil wir sind, hätte ich mich wahrscheinlich irgendwo unterm Schreibtisch versteckt und gesagt, what the fuck ist das denn? Aber es ist eben dein Job als Founder, das eben diesen Schritt zu machen. Du musst es machen. Wenn du es nicht machen willst, such dir ein anderes Hobby. Huh? Gärtner, bau dir was an, chill ein bisschen. Aber dann, ne, if you can't stand the heat, get out of the sun. Also an der Stelle ist es eben einfach, es ist alternativlos. Es gibt keine Welt. Irgendwo sitzt gerade ein Founder und hört das und sagt, naja, ich muss das nicht machen. Ich kann mich hier schön an meinem Schreibtisch. Nein, du auch. Auch wenn du da gerade sitzt und sagst, nein, ich muss. Doch, gerade du. Das, was am unangenehmsten ist, wo du dir am meisten denkst, boah, habe ich da keinen Bock drauf, ist 99% das Ding, was du als nächstes unbedingt machen solltest, um weiterzukommen. Ja, und immer wieder und immer wieder. Und Sales ist für mich so dieses Riesentopic, was halt ganz viele Leute so mit diesem Och angehen, wo du sagst, ja, aber es ist lustigerweise das einzige Ding, wonach deine Company gemessen wird. Alles ab deiner ersten VC-Runde interessieren die VCs sich für 3 Sachen. Deine Sales. Also andere ist eine Sekundärfunktion von, wie viel du verkauft hast und wie sehr du damit umgehen kannst, nicht zu ertrinken in dem Umsatz, den du versuchst zu machen. Aber also andere ist irrelevant, weil du kannst dir die coolste Company der Welt aufgebaut haben. Wenn du nichts verkaufst, ist immer noch keine Company. Also von daher, ja, wenn das das Einzige ist, was ein Founder jetzt sagt, shit, muss ich ja machen, geil, dann war's das wert.
Also wenn mir mehr als ein Founder schreibt, das ist schon mal nicht verkehrt. LinkedIn oder natürlich E-Mail bei mir, fabian@unicornbakery.de. Ich sammle ja immer mal wieder Feedback, wenn du hier so...
Von den ganzen Drohmails.
Ja, genau. Dass ich mal was Schönes auch zu lesen habe. Genau, ich kann mir vorstellen, dass das für ein paar, also selbst ich höre da ja zu, also ich meine, der Podcast ist natürlich kein Venture-backed Startup, aber natürlich irgendwo immer an der Schwelle zwischen Projekt und Business, muss man ehrlicherweise sagen, weil es jetzt nicht die Firma ist, die mehrere Millionen Umsatz macht und trotzdem, und da erwische ich mich natürlich auch selber bei vielen Sachen, die du sagst, denkst du, ach shit, er hat so recht. Ist ja auch faszinierend, dass man sich da immer so ein bisschen versucht wegzuducken. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es einigen gerade gut getan hat, das zu hören. Ich überlege gerade, ob wir hier nicht einfach Schluss machen und die Leute mal so ein bisschen darauf weiter rumdenken lassen.
Also ich möchte vielleicht noch eine Sache hinten dranhängen, dass ich das alles, was ich hier erklärt habe, selber mehr als ausreichend falsch gemacht habe und das nur dadurch gelernt habe, indem es wirklich absolut painful dahin gedragt wurde. Und wie gesagt, da habe ich noch großen Dank an unseren ersten Seller, den Hendrik, Shoutout nochmal, der mich da durchgezerrt hat, der gesagt hat, du kommst mit zu diesen Meetings. Ich so, oh fuck, ich habe keinen Bock, dahin zu gehen. Danke dafür. Ich hätte immer noch keinen Bock, dahin zu gehen. Ich habe heute immer noch keinen Bock auf sowas. Aber ich hatte auch bis zum letzten Tag keinen Bock drauf. Aber ich habe irgendwann eingesehen, dass das ist, was gemacht werden muss. Und versuch jetzt einfach nur, vielleicht auf eine sehr harsche Art und Weise den Foundern den Tritt in den Arsch zu geben, den netterweise ich auch bekommen habe, um zu verstehen, weil man denkt, wenn man was baut, dass das ist die Firma, dieses Produkt, mein Baby, was ich für mich, ne, was mein Brilliant Mind hier geschaffen hat, was seinesgleichen auf der Welt sucht, ist das beste Ding ever. Wer das nicht kauft, muss ja ein absoluter Idiot sein. Ja. Und dann machst du Microsoft Excel auf und fragst dich, warum ist das eigentlich so scheiße? Weißt du, das Ding ist einfach, diese Einsicht zu haben, dass nicht das bessere Produkt gewinnt. Ne? So dieses Henry Ford-Ding, ne? Warum wir keine Gänseeier essen, ne? Weil die halt nicht so laut gackern wie die Hühner. Ist das gleiche bei Startups. Du hast kein Sales, du verkaufst nichts, du existierst nicht. Und das ist diese Einsicht, irgendwann da zu sitzen und sagen, ach, fuck, ja, das stimmt. Und von da aus rückwärts zu lösen, was das heißt, ist painful. Deshalb vielleicht auch viele meiner Formulierungen hier, den Founder wirklich diesen Ruck zu geben, sie aus dem, weil es ist super leicht in dieser Bubble von Comfort Zone zu sitzen, zu sagen, nee, ich muss da nicht raus, das ist voll doof, nee, der hat Unrecht, das ist der, ne, wenn ich das jetzt so formulieren würde, hey, du könntest und solltest und vielleicht wäre ganz nett, das reicht nicht aus, um da durchzukommen. Und deshalb, ne, vielleicht so viele meiner, wie ich mich da jetzt ausgedrückt habe, ist halt einfach dadurch getrieben, ich habe gesehen selber, was ich für einen Tritt in den Arsch brauchte, um das einzusehen und wie stur ich war, 5 Jahre lang zu sagen, nein, das kann nicht richtig sein, wir haben das doch viel besser, warum kaufen die Kunden nicht das bessere Produkt, bis ich irgendwann gesagt habe, die Kunden kaufen, was sie verkauft wurde. als andere ist denen scheißegal. Außerdem, Produkt ist 10-mal besser als alles andere. Und wir reden wirklich über 10-mal so Größenordnung Unterschied. Und das ist es nicht. Und dann musst du irgendwann mal einsehen, dass es besser ist, vielleicht, aber nicht x-mal besser als alles andere. Denn es ist für den Kunden das gleiche Produkt. Und ab da zählt nur noch, wie du es verkaufst. Und so das, bis das bei einem Bilder irgendwann so sitzt, ist ein Prozess. Von daher war eigentlich nur meine Hoffnung, das ein bisschen anstoßen zu können.
Ich glaube, das kriegen wir, oder das hast du damit bestimmt hinbekommen. Eine Frage natürlich noch, wenn ich jetzt Geld von dir haben will, weil du als Angel bei mir investieren sollst, machst du das noch? Geht das noch oder läuft
ja, alles über Evo? Ja, das läuft alles über Evo. Also ich mache jetzt alle meine Angel-Tickets über Evo. Kleiner Plug hier, wir sind cool drauf. Nein, wir sind ja mehrere Angel, die sich zusammengefunden haben, aber alles Unicorn. Investoren, wir suchen jetzt auch, oder Founder, suchen jetzt auch noch ein paar Unicorn-Founder zu. Also wir werden da demnächst auch noch mal ein bisschen den Kreis erweitern. Und ja, also absolut machbar. Wie gesagt, für uns halt absolut Fokus ist Resilience, Execution. Ne? Everyone has a good idea. Aber der Trick ist es halt eben zu machen. Und bei uns ist halt eben der Kernfokus, dir diesen, ich sag mal, diesen unfair advantage von diesem Tritt in den Arsch zu geben. Also viele Sachen, wo wir sagen, pass auf, das und das muss einfach so machen, das geht halt viel schneller. Aber eben dir schneller helfen, umzuschalten. Wir sehen jetzt halt auch wirklich die ersten Companies, die bei uns durch den Demo-Day gegangen sind, die halt einen riesigen Uplift erzeugen konnten zwischen, wir haben angefangen, uns mit ihnen zu beschäftigen, wir haben zusammen gearbeitet, wir haben investiert, zu die Companies 6 Monate später 10, 20 Mal so viel wert, weil wir ihnen geholfen haben, viele dieser Sachen einfach zu speedrunnen und ein ganz anderes Ergebnis für sich zu erzielen, eine ganz andere Perspektive, die, wenn sie dann mit einem VC reden, sehr oft die auch schon überrascht, wie mature deren Mindset so plötzlich ist. Und alles, was wir gemacht haben, ist, dass wir ihnen einfach gesagt haben, hör mal, du musst jetzt so umstellen und das ist das, was du ab jetzt machst. Und sehr oft sehen wir halt, dass die VCs davon natürlich begeistert sind, weil sie jetzt wissen, hey, okay, der hat verstanden, der hat jetzt ein Execution-Problem, der muss es ausscalen und der ist dabei. Mega, dem gebe ich gerne Geld. Anstatt zu sagen, och, der hat ja noch 1000 Sachen, die er rausfinden muss. Na? Weil selbst wenn sie selber nicht 100% wissen, was es ist, was da den Unterschied macht, merken sie schon, wenn jemand verstanden hat, was er machen muss und erkennen da auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Companies, die da bei ihnen pitchen und vielleicht für die erste große mehrere Millionen Runde nach Geld fragen.
Das heißt, wer sein erstes Ticket braucht, evor.io bald.com habe ich gelesen im letzten Update.
Okay.
Disclaimer oder Positive Note, könnt ihr selber entscheiden, wir sind beide an dem Laden in irgendeiner Form beteiligt, dementsprechend, wie gesagt, Disclaimer oder Positive Note. Müsst ihr wissen, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Genau. Paul, vielen lieben Dank. Es hat wie immer Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, wir sehen uns in 3 bis 6 Monaten wieder hier, wenn ich dich anrufe und frage, was waren zuletzt Themen, die du mit deinen Portfolio-Companies oder Mentees besprochen hast. Deswegen vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht.
Jo, danke und bis zum nächsten Mal.